Ich würde kurz noch mit uns beten wollen gemeinsam und dann ja, möchte ich euch was zur Geburtstagsparty von Jesus erzählen. Gott, ich danke dir immer noch für dieses Geschenk und es ist wirklich eigentlich unbeschreiblich, dass wir als Menschen das irgendwie erleben dürfen, dass dein Sohn auf diese Welt kommt und dass er wirklich so viele Dinge getan hat, wo wir staunend davor stehen, wo wir jetzt die Texte lesen und echt begeistert sind. Danke, dass das so weit gegangen ist, dass er wirklich für uns am Kreuz gestorben ist und dass das uns einfach frei gemacht hat, ja, frei von aller Sünde, frei von unserer eigenen Verfehlung, von unseren eigenen Verfehlungen, die wir in unserem Leben haben. Und danke, dass dadurch diese Last irgendwie von unseren Schultern genommen ist, Gott, dass dieser Rucksack mit Vorwürfen und dieser Rucksack irgendwie mit Gewicht einfach weggenommen worden ist und dass dein Sohn ihn getragen hat. Danke, Jesus, dafür. Ich bitte dich jetzt für unsere Ohren, dass du sie aufmachst, dass du unsere Herzenstüren aufmachst und dass du dein Wort einfach in uns eindringen lässt, Herr, und dass es eine Chance hat, ja, zu greifen und einfach irgendwas hervorzubringen in uns. Dass es eine Chance hat, Dinge anzusprechen, die wir vielleicht schon irgendwie mit Decken eingepackt haben, wo keiner irgendwie ran darf, Herr. Ich lege das dir in deine Hände und ja, bitte ich jetzt einfach um deinen Geist. Amen. Ja, wir feiern heute den Geburtstag von Jesus. Habe ich ja schon mehrfach erzählt. Und ich möchte mal vielleicht zu einsteigen, Geburtstag feiern. Jeder von euch kennt es, glaube ich. Jeder von euch hat irgendwie schon mal Geburtstag gehabt. Noch nicht jeder. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Es gibt Babys, die werden es noch kennenlernen. Aber fast jeder von euch, der jetzt quasi versteht. Ja, stimmt. Ja, du hast recht. Ja, war vielleicht eher keine Feier, aber es war ein Geburtstag, stimmt. Und so ein Geburtstag ist ja so ein Tag, wo sich alles so irgendwie um den Typen dreht oder die Typin oder das Baby, was quasi Geburtstag hat, also den Jubilar. Kennt ihr vielleicht irgendwie, wird eine Party geschmissen, ihr kommt hin, der kriegt die tollsten Geschenke, der kriegt Liebe, der wird umarmt, wo er vielleicht sonst nie umarmt wird, der wird begrüßt, wo er sonst vielleicht nie begrüßt wird. Es wird angestoßen, wo sonst vielleicht nie angestoßen wird. So ein Geburtstagskind ist einfach was Besonderes. Auf jeden Fall an diesem Tag, zu seiner Feier. Und wer es nicht so kennt, wenn ich dann mit meiner Familie immer so zusammensitze, also ich feiere meistens einmal mit Familie, einmal mit Freunden, weil sonst wird es zu viel. Und dann wird immer so erzählt, ach damals vor 18 Jahren, ich bin so alt bin ich ja noch nicht, damals war irgendwie, keine Ahnung, wir wollten gerade zum Abendbrot schreiten und dann ging's los und dann hat mich mein Vater, hat meine Mutter rübergefahren und dann bin ich irgendwie auf die Welt gekommen und kam mal wieder zu Hause, kam der Anrufer, ist schon da. Vielleicht kennt ihr das von eurem eigenen Geburtstag, irgendwie von eurem eigenen Jubiläum selbst, dass immer dann die Großeltern oder die Eltern erzählen, wie das alles so stattgefunden hat und wie ihr auf diese Welt gekommen seid und was so Besonderes war, ob vielleicht gerade ein Schneesturm war oder ob herrlichstes Wetter war oder ob das frühen Mittag, Abend, Nacht war. Beim Paul zum Beispiel war ich immer erzählen können, dass ich gerade vom Junggesellenabschied kam und es nicht unbedingt die beste Zeit war. Also jeder verbindet, glaube ich, so eine eigene Geschichte mit so einer Geburt. Vielleicht kriegt er auch erzählt, irgendwie, ich krieg das immer erzählt, wie meine Schwester reagiert hat, wo ich dann nach Hause gekommen bin und dann diese Begeisterung, oh nein, ein Bruder, mich quasi empfangen hat und wie Geschwister allgemein so dann auf Kinder reagieren. Da gibt es, glaube ich, die tollsten Stories. Und heute feiern wir Geburtstag von Jesus. Und wir alle quasi sind seine Gäste. Vielleicht wollen wir genauso mal schauen, wie ist Jesus geboren worden oder wie ist Jesus auf diese Welt gekommen. Und eigentlich muss ich sagen, dass es zu Beginn bloß eine große Besonderheit gab, also die ist schon sehr besonders, dass die Maria quasi schwanger geworden ist, ohne dass der Josef irgendwas damit zu tun hatte. Dass quasi Gott dieses Kind in ihren Bauch gepflanzt hat und der Josef irgendwie damit erstmal umgehen musste. Das war eigentlich diese größte Besonderheit, bevor es quasi zur Geburt von Jesus kam. Und wenn wir uns dann so überlegen, die Maria war ganz normal schwanger. Ich stelle mir das immer so, ich habe selber darüber nachgedacht, meine Frau war ja gerade schwanger. Wie das dann so ist, so diese Schwangerschaftsdemenz, also wo man dann Dinge manchmal dreimal sagen muss und trotzdem kommt es irgendwie nicht an der Stelle an. Und vielleicht kennt ihr das selber von zu Hause irgendwie, dass dann Frauen anders sind, dass viel Emotionen im Spiel sind, die heulen viel eher und solche Sachen. Also das ist wirklich recht interessant. Es gibt Schlimmeres im Leben, aber es ist trotzdem was anderes wie sonst. Und ich denke manchmal bei der Maria war das ganz genauso. Die war nicht irgendwie special schwanger, weil Jesus das war, sondern die war einfach schwanger. Die hatte bestimmt genauso Schwangerschaftsdemenz, der Josef war bestimmt genauso genervt von ihr manchmal. Und die hat geheult wie ein Schlosshund über Dinge, die ja andere vielleicht mit einem Schnipsen wegtun würden. Es war einfach eine ganz normale Schwangerschaft. Und ich glaube auch, die ganze Geburtsgeschichte, so mit Schmerz, allem drum und dran, das war bei der Maria ganz genauso wie bei euch Frauen, die ihr das schon hattet. Und für den Josef, dem ging es wahrscheinlich genauso wie mir, dass er zitternd daneben stand und nicht wusste, was er tun sollte. Ich habe mir seit erst überlegt, da gab es keine Hebamme irgendwie, wo man sich zurücklehnen kann und dann immer mal hinguckt, was die jetzt sagt. Das war schon, da war alleine mit der Maria. Und wir wissen, da war nicht irgendwie in einem tollen Kreißsaal, in einem tollen Geburtshaus, sondern da war in einem Stall. Und da war nichts außer Tier und Dreck. Und irgendwie musste da Josef das mit der Maria zusammen schaffen. Was mich absolut an dieser Geburt von Jesus fasziniert, ist eigentlich das, was danach folgt, was wir danach in unserer Bibel lesen können. Dort steht, ihr kennt es vielleicht alle aus dem Krippenspiel, da gibt es so diese drei Hürden, die immer gespielt werden, die auf dem Felde stehen, ein Engel kommt, den die frohe Kundschaft quasi weitergibt und sagt, ihr müsst dorthin gehen und die laufen los. Und dann gibt es die Weisen aus dem Morgenlande, wo der eine immer schwarz angemalt ist. War ich auch schon mal in meiner Vergangenheit. Keine schöne Sache, das krabbelt wie Sau. Und die sind irgendwie auch genauso losgestiefelt dem Stern hinterher bis zu diesem Geburtsort von Jesus. Was ich daran absolut faszinierend finde, guckt euch mal diese zwei Bevölkerungsgruppen an, die sich dort getroffen haben, die Gott dort irgendwie zusammengefügt hat. Die Hirten, der Ant hat letztes Mal über die Hirten erzählt. Das waren echt tolle Typen, die hatten ihre Schafe lieb. Waren vier alleine auf dem Feld, waren einfach, ohne jetzt den Hirten zu nahe zu treten, aber vielleicht einfache Burschen, die das nichts ausgemacht hat, irgendwie der Natur zu leben, die nichts ausgemacht hat, irgendwie weniger Freunde vielleicht zu haben, weil sie keine Zeit für die hatten, die keine Zeit hatten, vielleicht elend viel Bücher zu lesen oder sich zu bilden oder, keine Ahnung, zu studieren. Die hatten einfach ihre Schafe und waren auf dem Feld. Die hat Gott an diese Stelle geholt, wo Jesus geboren worden ist. Und dann auf der anderen Seite diese drei Weisen, welche, die quasi von sich selbst sagen, sie sind studiert, die wirklich alles investiert haben, um schlauer zu werden, um die Welt zu verstehen, wie das alles funktioniert, wie vielleicht ein Kosmos funktioniert. Also wirkliche Leute, die nach Wissen dürsten. Diese zwei Gruppen führt Gott an dieser Krippe zusammen. Die passen eigentlich vorne und hinten nicht zusammen. Die würden wahrscheinlich auf der Straße nicht miteinander sprechen, wenn sich so ein Weiser mal bei dem Hirten aufs Feld verirren würde. Und dann waren das auch zwei Gruppen, einfach jetzt mal so gesprochen, das waren welche, die waren dort beheimatet und welche aus dem Ausland. Wir kennen das ja selber irgendwie, bei uns sind genauso Leute mal hinzugestoßen, die keine Deutschen sind, sondern die im Iran geboren sind. Und so ähnlich war das dort. Die Hirten, die waren irgendwie, ja, die haben dort gelebt und dann kamen dort welche von weit, weit weg. Die sprachen vielleicht sogar eine andere Sprache, die waren total komisch, der eine war sogar schwarz, wie wir schon mal gehört haben. Die waren völlig anders und die führt Gott an dieser Krippe zusammen. Wir erinnern uns also an Weihnachten, an die Geburt eines kleinen Jungen, der fern von zu Hause auf völlig fremde, absolut fremde Gratulanten trifft. Wo unser Mädel jetzt geboren ist, die Lotta, da war irgendwie so dieser erste Moment, da drängen sich dann immer alle, die das erste Mal dieses Kind sehen wollen. Und meistens ist die Familie, dadurch, dass die in der Nähe ist, die allerersten. Was vielleicht völlig natürlich ist, dass irgendwie Familie zuerst dieses Kind sieht. Bei Jesus war das so, da war nicht viel mit Familie. Da gab es bloß Papa, Mama und drei Hirten, oder wie viele es auch immer waren, und drei Weise aus dem Morgenland, die keiner kannte. Was ich mich so gefragt habe, was haben wir eigentlich aus dieser Geburt von Jesus, aus diesem Geburtstag quasi, ein Stück gemacht? Das soll jetzt nicht euch irgendwie, ich will euch nicht damit irgendwie in den Arsch versohlen oder irgendwas, aber es ist interessant, sich das anzuschauen. Wir fangen an, Weihnachten unsere ganzen Wohnungen zu schmücken. Wir stellen Schmückbögen auf, die wahrscheinlich ihre Gründe irgendwo im Bergbau haben, was so aussieht wie das Loch, wo die rausgekommen sind. Vielleicht gibt es auch andere Geschichten, wie die entstanden sind. Wir haben Contests um die besten Stollen, die gebacken werden, habe ich letztes Mal schon erzählt. Wir treffen uns in Familien, also ich glaube, nirgendwo ist so viel familiärer Zusammenhalt wie Weihnachten. Da kommt irgendwie die fernste Verwandtschaft aus Buxtehude wieder her und sitzt damit am Kaffeetisch und man unterhält sich übers Leben. Wir kochen das beste Essen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns gibt es Gans am Heiligabend. Das gibt es eigentlich nur zweimal im Jahr. Einmal am Martinstag und einmal halt am Heiligabend. Und dann die Feiertage gehen ja weiter. Man ist bei der Oma, da gibt es den Braten. Und bei dem, da gibt es den Braten. Also Weihnachten ist Essen. Danach fühlt man sich schrecklich, aber es ist einfach immer wieder toll, dann das zu essen. Wir schauen, was mir auch noch aufgefallen ist, wir schauen Märchen. Also was ich gucke zum Beispiel Märchen zu Weihnachten, weil jetzt einfach ständig dieses komische Aschenbrödel zum Beispiel kommt, weil ich kenne das die eine oder andere Frau. Gibt es ganze Fanseiten, wo aufgelistet wird, wie oft das kommt und wo überall. Ihr könnt das eigentlich jeden Tag dann gucken, zwischen 4. Advent und Silvester. Manche Frauen machen das sogar, die gucken das mehrfach. Kein Problem. Was mir aber persönlich aufgefallen ist und was mir eigentlich schon die letzten Jahre auffällt an mir selbst und was mich auch extrem traurig macht, ist, dass ich das Geburtstagskind aus den Augen verloren habe. Und dass ich oftmals überhaupt keine Zeit habe, mich mit diesem Geburtstagskind zu beschäftigen, weil irgendwie zum Beispiel ist dieser Geburtstag, dieser heilige Abend, wie man so schön sagt, ist gefüllt mit, wie kriegen wir irgendwie noch das Essen hin, dann müssen wir noch schnell in die Kirche und dann wieder zurück, weil das macht man halt so. Nochmal auf dem Friedhof eine Kerze aufstellen und dann nach Hause und dann kommen die alle und essen und Geschenke und wo ist Platz für dieses Jesuskind? Wo ist Platz für diesen Jubilar, wie bei jeder anderen Geburtstagsfeier? Ich möchte uns mal herausfordern, und eine Herausforderung, wenn ich die jetzt predige, dann ist es so, ich kann es eh nicht kontrollieren, also ihr könnt machen damit, was ihr wollt. Ich möchte euch herausfordern, bei diesem Weihnachtsfest, was ja noch so vor unserer Brust ist, darauf zu achten, was füllt dieses Weihnachtsfest aus? Vielleicht einfach mal zu registrieren erstmal. Ihr müsst ja noch nicht mal was ändern, aber einfach mal zu überlegen, was sind eigentlich so die Dinge, was für mich Weihnachten ist? Was macht Weihnachten zu Weihnachten? Was ist meine Definition? Und natürlich möchte ich euch ermutigen, dass Weihnachten eine Zeit ist, wo wir diesem Jubilar, diesem Jesus Zeit einräumen. Ich habe so drüber nachgedacht, was ist, wenn jemand, also einige von euch, wir haben ja verschiedensten Altersgruppen, ich bin zum Beispiel 30 geworden, andere sind schon mal 40 geworden, es gibt vielleicht 50-Jährige unter uns, kennt ihr diese Jubiläen feiern? Da gibt es meistens Kinder, die machen große PowerPoint-Präsentationen mit sentimentaler Musik und dann wird das erste Schwarz-Weiß-Foto quasi vom blutverschmierten Kind gezeigt, bis hin zum Vater oder Mutter, wie er jetzt ist. Man sieht so das ganze Leben ablaufen mit den schönsten Momenten. So werden eigentlich Jubilare gefeiert. Und warum feiern wir unseren Jesus nicht so? Denn wir haben jetzt wenig Bildaufnahmen, gebe ich zu, aber wir haben Geschichten von Jesus, wir haben seine Story, wir wissen irgendwie, was Jesus gemacht hat, vom ersten Tag an bis zum letzten Tag. Zwischendrin gibt es eine kurze Pause, da hat er wahrscheinlich war er einfach mal Kind. Aber warum ziehen wir uns das nicht wieder wirklich mal vor unsere Augen, wie bei einer anderen Geburtstagsfeier auch? Ich will manchmal von einem 50-Jährigen auch nicht die Bilder aus seiner Kindheit sehen, aber es gehört einfach dazu, das ist Jubiläum. Das ist sein Tag. Ich habe mir so überlegt, da wir ja wie gesagt wenig Fotos haben, ist es für uns halt einfach dran, glaube ich, zu gucken, was kann ich von diesem Jesus lernen? Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, irgendwie einen Turb Menschen abzugeben, der optisch gut aussieht, der paar Fotoshootings macht, wo wir uns daran erinnern können. Dort hinten hängt zwar jetzt gerade ein Bild von ihm, aber wirklich so aussah, keine Ahnung. Sondern Jesus ist auf diese Welt gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Und das war einfach, das hat sich ergeben. Also das war einfach für ihn vorherbestimmt. Und wir haben es aufgeschrieben. Wenn wir die Bibel lesen, lesen wir, Jesus setzt hier und dort und hier Zeichen. Und das größte Zeichen ist, dass er unschuldig am Kreuz stirbt für uns. Dort möchte ich aber heute nicht hingucken, weil wir feiern heute eine Jubilar. Wir feiern heute nicht unbedingt seinen Tod am Kreuz, sondern ich möchte eigentlich, dass wir Weihnachten gucken, was ist mit diesem Jesus? Was ist an seinem Leben, an seinem Leben wirklich so interessant, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken und lohnt, davon zu lernen? Und ich habe jetzt mal so ein paar Steps. Da gibt es, glaube ich, genug irgendwie. Das ist eine Hausaufgabe, die dürft ihr bis Weihnachten, bis Silvester gebe ich euch, dürft ihr das machen, mal durcharbeiten. Was war an Jesus cool? Und er gibt mir dann eine Ausarbeitung. Ich möchte halt nur ein paar Punkte mitbringen und was mich halt so irgendwie fasziniert hat. Und der erste Punkt ist irgendwie, dass Jesus war für mich, das mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber auch ein kleiner Jesus-Freak, also ein Freak von sich selbst, das ist ein bisschen komisch, aber ich meine jetzt damit nicht, dass er zu dieser Gemeinschaft gehört, aber es war einer, der hat in seiner Jugend schon angefangen, irgendwie Wort Gottes zu predigen. Dem war das wichtig, irgendwie sich nicht immer nur in die letzte Reihe zu setzen und zu sagen, oh, ja, Jesus. Nee, da stand immer, der hat angefangen, ältere Leute zu lernen, der hat angefangen, lesen wir in der Bibel, der ist in die Synagoge gegangen und hat angefangen zu lernen mit 12, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele 12-Jährige in der Synagoge Leute gelehrt haben. Also ich denke, das war was Besonderes. Da wusstest du eigentlich alt sein und weise und studiert und Jesus war 12. Aber weise und studiert war, das liest man nicht, aber er war einfach 12. Das finde ich irgendwie cool, das finde ich ermutigend, dass es nicht am Alter hängt, irgendwie anzufangen zu verkünden, anzufangen dazu zu stehen, was man ist. Was ich an Jesus noch cool finde, an seiner Jugend, an seiner Kindheit, der kannte seine Identität. Also Jesus wusste, er ist Sohn Gottes. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr euch fühlt, wenn jetzt Johannes, du bist jetzt Sohn Gottes, könntest du das so lange Zeit für dich behalten? Ich glaube, wir würden manchmal rumlaufen, ne, pass mal auf, du kannst mir gar nicht sagen, ich bin Sohn Gottes. Weißt du, wenn wir schon manchmal so Väter haben, die, ja, keine Ahnung, irgendwas, was eine Firma besitzen oder was weiß ich, dann lassen wir es manchmal so raushängen, weißt du, wir haben es doch, Mensch, Freunde, mein Vater da, kennt ihr das vielleicht, hä? Und Jesus war nicht so. Jesus wusste, er ist Sohn Gottes und hat nicht angefangen, in der Gegend rumzuprallen und da irgendwas sich draus zu drehen, sondern der hat gewartet, bis der Startschuss von Gott kommt und dann hat er angefangen, wirklich dazu zu stehen und wirklich das zu bezeugen, dass es diesen Gott gibt und dass er eine Aufgabe auf dieser Welt hat. Das finde ich krass, weil das ist anders, wie wir Menschen das machen würden. Also ich würde das anders machen wahrscheinlich. Vielleicht habe ich es ja schon anders gemacht. Tut mir leid. Der nächste Punkt, den ich irgendwie an Jesu Leben krass finde und wo wir uns wirklich was rausnehmen können: Jesus wurde als allererstes in die Wüste geschickt. Jetzt gibt es unter Christen dieses Wort Wüstenzeit. Das ist immer so, habe ich schon früher mal gedacht, das ist so eine richtige trockene Zeit, gibt es kein Wasser. Was ist so eine Wüstenzeit? Für Jesus war das eigentlich raus aus dem Leben. Und wenn wir uns, ich habe da, manchmal stellen wir uns Jesus so als Übermenschen vor, der irgendwie vielleicht in der Zeit zwischen 0 und 12 irgendwo in einem Schrank lag und dann rauskam und gepredigt hat und dann später nochmal getauft wurde und dann ging es nicht anders. Jesus war ein ganz normaler Mensch, der hat eine Lehre gemacht, der hatte Freunde, der hatte Bekannte, der hatte eine Mutter, die er geliebt hat, die ihn zurückgeliebt hat. Also es war einfach ein Mensch wie du und ich. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Und dieser Mensch wurde genauso wie mir manchmal in eine Wüstenzeit geschickt. Damals, das war eine richtige Wüste, wohin geschickt worden ist. Aber sinnbildlich steht diese Wüste für, die Grundfesten werden erschüttert. Es ist einfach nicht mehr, Wüste ist ja nichts. Also kennt ihr vielleicht, habt ihr schon mal so eine Wüste gesehen? Da gibt es kein zu essen, kein zu trinken, du triffst wenig Leute wahrscheinlich. Es ist meistens kalt nachts und tagsüber extrem warm. Es ist einfach nicht schön. Und dort war Jesus. Und ich glaube, dass wir in unserem Leben auch in solche Situationen kommen. Wir werden nicht in Wüsten gehen, da haben wir es ziemlich weit. Aber wir werden, vielleicht brechen in unserem Leben Personen weg, wo wir unser Leben drauf aufgebaut haben. Vielleicht brechen Jobs weg, wo wir uns drauf aufgebaut haben. Vielleicht brechen Gemeinden weg, wo wir gedacht haben, Mensch, hier muss ich bleiben, hier muss ich sein. Und wir fallen erstmal irgendwie in so ein Nichts, in so ein nachts kalt, tagsüber glühend heiß, unaushaltbar Zustand. Und wir können an Jesus lernen, dass so eine Zeit wichtig ist, um durchzustarten. Dass so eine Zeit wichtig ist, wirklich nochmal sich zu sammeln und mit voller Kraft vorauszugehen. Und ich glaube, wir haben Beispiele in unserer Gemeinde, da ist genau das passiert. Da sind Dinge passiert, die nicht abschätzbar waren. Und es ist nicht das Schlechteste daraus entstanden, sondern es hat Menschen verändert und es hat Menschen freigesetzt, wirklich mit Gott unterwegs zu sein. Das heißt, es ist zwar hart, aber man kann uns manchmal auf solche Wüstenzeiten freuen, auch wenn die sich erstmal komisch anfühlen und nicht anstrebenswert anfühlen. Aber was herauskommen wird, wird wirklich was sein, was uns ausrichtet auf ein Ziel gemeinsam mit Gott. Finde ich irgendwie cool, dass Jesus das auch durchmachen musste, weil das irgendwie ihn echt macht, ihn anfassbar macht. Was ich noch interessant fand, ist, wenn man so am Anfang, Jesus irgendwie tritt so auf die Bildfläche und er war Idol für viele Menschen irgendwie. Viele sind ihm nachgefolgt und es war ein richtiger Hype wahrscheinlich da. Mensch, Jesus, der hat Leute geheilt und die Leute waren begeistert. Ich meine, man erlebt man das schon mal, dass einer durch die Gegend läuft und Taube auf immer wieder hören können, Blinde wieder sehen können. Das ist natürlich schon was Besonderes. Und dann waren es auf einmal diese gleichen Menschen, die vor ihm standen und ihn aufs Böse, also wirklich beschimpft haben auf eine Art und Weise, die war krass. Ich habe jetzt, wir ja, lesen jeden Früh irgendwie so ein bisschen Stellen aus der Bibel und irgendwie war das gerade die letzte Zeit, waren das so diese Stories, wo Jesus auf die Pharisäer und so weiter trifft. Wahnsinn, was sich Jesus anhören musste. Das war nicht irgendwie nur, mir gefällt dein Lebensstil nicht und vielleicht könntest du mal ein bisschen weniger über Gott reden. Die wollten ihn steinigen, die wollten ihn vernichten, die wollten ihn weghaben. Und manchmal waren es vorher die gleichen Leute, die an ihm dran waren, die gesagt haben, Mensch, dieser Jesus ist cool. Es hat immer gewechselt und es waren immer irgendwie Riesenenttäuschungen zu spüren. Was interessant ist, Jesus hat nie aufgehört, die Wahrheit zu sagen. Jesus hat sich nicht beschämen lassen von diesen Menschen und hat keine Angst gekriegt vor den Steinen, die sie werfen wollten. Jesus hat einen geraden Rücken gehabt und hat weiter an dieser Wahrheit festgehalten. Nächster Punkt, den ich gut finde, Jesus hat sich nicht nur mit der High Society abgegeben. Manchmal ist es ja so, dieser Lebensstil irgendwie, wir suchen immer die Menschen, die noch, die ganz vorne dran stehen, wo andere ergötzt davor stehen und sagen, Mensch, so will ich sein und mit denen wollen wir Zeit verbringen. Bei Jesus war das irgendwie anders. Jesus ist zu den Leuten auf der Straße gegangen, Jesus ist zu den Schwachen gegangen, da ist zu Kranken gegangen, die haben auswärts von irgendwelchen Orten gelebt, weil alle Angst haben, dass man sich irgendwie anstecken kann. Jesus ist zu den Leuten hingegangen. Wir lesen, dass Jesus zu den Ehebrechern hingegangen ist. Wir lesen, dass Jesus zu korrupten Zöllnern gegangen ist, wo jeder Angst hatte, dass wenn man dorthin geht mit Geld, dass man dann ohne Geld wieder nach Hause geht. Jesus ist nicht zu den absolut Großen gegangen, sondern Jesus ist zu den Kleinen gegangen. Jesus ist zu denen, wo wir sagen würden, dort wird man ja nicht hingehen. Hat Jesus nicht verdient. Gerade bei diesen Zöllnern habe ich so überlegt, Zöllner, also Arme gibt es immer noch, es gibt auch noch Ehebrecher, es gibt auch noch Kranke. Das können wir quasi theoretisch nachmachen. Aber zu welchem Zöllner gehen wir jetzt? Wenn wir jetzt irgendwie an die Grenze gehen, warten, bis einer mit dem Zollauto kommt und sagen, hier, ich würde gerne von Jesus erzählen. Der braucht es vielleicht auch, aber irgendwie sind diese Zöllner für mich so, wenn man manchmal merkt, was man so spricht, sind manchmal Polizisten zum Beispiel. Die haben bei uns einen Ruf, der ist nicht unbedingt der Beste. Also ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Also nicht jeder liebt Polizisten. Die meisten haben irgendwie Respekt vor ihnen und die anderen machen Witze drüber. Zollbeamte, wenn ich das manchmal so erlebe, ich meine, die geben natürlich sich Mühe, dumm zu wirken, gebe ich zu. Also so, dass man nicht mit ihnen einen Kaffee trinken will, sondern eher so überheblich. Dann vielleicht habt ihr Probleme mit Ämtern schon mal gehabt oder so, wo ihr auf Menschen stoßt, die einfach ihren Willen durchdrücken wollen, egal erstmal, ob das gut ist, was die damit verursachen oder ob das dich vielleicht an deine Existenz bringt. Ich glaube, das sind so ein bisschen diese Zöllner in unserem Leben. Die, wo wir sagen, nee, die sind zwar reich, die sind nicht krank, die haben alle Körperteile noch dran und die können sehen und hören und riechen, aber das sind welche, wo wir sagen, Abstand. Wenn du jetzt Beamter bist, tut mir leid, aber vielleicht bist du ja lieber Beamter. Aber ich meine jetzt die, wo wir einfach manchmal traurig sind, wenn wir mit denen telefoniert haben oder wenn wir tolle Schreiben zurückkriegen, wie es halt, oder der da vielleicht das Blitzerfoto zuschickt. Jesus ist genau zu diesen Leuten gegangen und Jesus hatte Interesse an diesen Leuten und weniger manchmal Interesse an den coolen Hippies, an denen einfach, die auf seiner Wellenlänge vielleicht gewesen wären. Ich glaube, zu erwähnen ist, dass wir, wie wir jetzt hier sitzen, eher nicht zu den armen Schwachen gehören. Sondern, wenn wir uns schon mal so als Gemeinde so eine Bibel reinpressen wollen, in welcher Person würden wir uns vielleicht wiederfinden? Also ich denke eher, in den Pharisäern und den Schriftgelehrten würden wir uns vielleicht wiederfinden. Wir sind ja schon irgendwie Menschen, die sich mit Wort Gottes beschäftigen, die jede Woche irgendwie eine Predigt hören, die in der Bibel lesen. Ich glaube, wir kommen ja auf diese andere Seite. Und interessant ist, wenn wir uns da was mitnehmen wollen, diese Menschen hat Jesus immer, wenn er eigentlich mit ihnen in Begegnung getreten ist, ermahnt, nicht überheblich zu sein. Und ich glaube, und kritisiert, nicht überheblich zu sein. Also ich glaube, da hatte schon so ein bisschen eine schwierige Situation mit manchen Pharisäern und Schriftgelehrten, weil das genau die waren, die ihn halt in Frage gestellt haben, die ihn weghaben wollten, weil er einfach Dinge anders gemacht hat, wie sie es kannten. Das ist, glaube ich, auch ein Auftrag an uns, das zu realisieren. Wir sind irgendwie welche, die schon Bibel gelesen haben, die manchmal schon alles wissen, die denken irgendwie, wir haben jetzt irgendwie schon die Bibel von A bis Z durchgearbeitet, was will uns dieses Buch noch sagen? Eine ganze Menge wird uns dieses Buch noch sagen. Und auch wenn du jetzt irgendwie denkst, nee, das ist nicht so, ich lass dich überraschen. Jesus hat damals alles überrascht. Jesus hat alles über den Haufen geworfen und Leute, die gedacht haben, wir haben es begriffen, haben irgendwann gemerkt, sie haben nichts begriffen. Vielleicht erinnert euch an meine letzte Predigt. Dort habe ich euch von den Kindern und von Jesus erzählt. Und Jesus sagt genau zu diesen Pharisäern und Schriftgelehrten und zu den Leuten, die drumherum standen, wir müssen genauso werden wie diese Kinder. Wir müssen nicht die Bestgebildetsten werden und die, die sich am besten über Bibelthemen streiten können und die zum Schluss irgendwie aufgrund, keine Ahnung, weil 50 Mann gegen 50 Mann dort sitzen und über ein Bibelthema sich auseinandersetzen, dann irgendwann sagen, okay, du hast recht. So sollen wir nicht werden, sondern wir sollen werden wie Kinder. Wir sollen glauben wie Kinder. Und ich glaube manchmal, dass in Augen von Theologen genau dieser Satz eine extreme Ohrfeige ist. Weil du hast studiert, du hast vielleicht noch eine andere Sprache gelernt, um die Bibel noch besser zu verstehen. Und du hast dich auseinandergesetzt, du hast Bücher geschrieben. Und zum Schluss bleibt die Aussage, du musst glauben wie ein Kind. Und das alles, was du vorher, ist zwar gut in der Bibel zu forschen, aber wenn du nicht wirst wie ein Kind und wenn du nicht glauben kannst wie ein Kind, dann bringt dir das ganze Theologiestudium nichts. Es gibt einen Bibelvers, denn da geht mir seit Wochen nicht aus dem Kopf. Wo ist denn der Micha? Gibt's ja noch hier. Weißt du denn noch? Ich habe jetzt mal angefangen, so ein bisschen Bibelverse auswendig zu lernen. Und der erste war, wo der Micha gerade bei mir war. Und da haben wir den gemeinsam gelernt. Na? Weißt nicht mehr. Steht im Lukas 19, Vers 10. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Jesus, den wir heute feiern, der ist einer, der keine Extrawürste wollte. Keiner, der sich auf irgendwelche Stellungen sich was eingebildet hat, sondern das ist einer, der sich auf die Suche gemacht hat, dorthin zu gehen, wo wirklich Rettung vonnöten ist. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir uns Weihnachten jetzt damit beschäftigen, vielleicht sind es andere Punkte, die dir wichtig wären, wenn du das Leben von Jesus anguckst, aber vielleicht nimmst du dir Zeit und keine Ahnung, wie lange du brauchst irgendwie, aber dass Jesus eine Rolle spielt an seinem Geburtstag, an seinem Geburtsfest. Dass der Schwibbogen zwar cool ist, aber da macht schönes Licht, gebe ich zu. Geier sieht bei Schwibbogenlicht schön aus. Sonst eher nicht so. Sogar Drehbach sieht bei Schwibbogenlicht schön aus. Ja? Ich weiß, es sind alles coole Dinge, aber glaubt mir, das geht trotzdem an dem Sinn vorbei, warum wir Weihnachten feiern. Und wenn wir das nur noch darauf beziehen, unser Leben, auf diese Dinge, auf diese Kultur, die wir uns da geschaffen haben, dann brauchen wir irgendwann keinen Geburtstag mehr von Jesus feiern. Dann ist es einfach nur ein Familienfest. Oder Jesus halt. Und dann ist es einfach nicht mehr das, worum es eigentlich existiert. Vielleicht hast du die Zeit, drüber nachzudenken, dieses Weihnachten. Was lohnt sich irgendwie an Jesus zu lernen? Was lohnt sich an Jesus anzuschauen? Und was kann ich irgendwie von diesem Typen mitnehmen in mein Leben? Gott, ich danke dir dafür, dass du dich auf die Suche gemacht hast nach uns, dass du dich auf die Suche gemacht hast nach dem Verlorenen. Jesus, ich danke dir, dass du nicht irgendwie dich in der größten Residenz irgendwie niedergelassen hast, im größten Palast, sondern dass du dich auf die Suche nach den Armen, nach den Kranken und nach den Leuten, die ja nicht irgendwie anerkannt waren, in dieser Welt irgendwie gemacht hast. Herr, ich danke dir dafür, dass du anders warst und dass du nicht der König warst, auf den irgendwie alle gedacht haben, der kommt, sondern dass du gezeigt hast, dass Menschen dienen einen Menschen auch zu einem König macht. Ich danke dir dafür, dass du uns gedient hast und dass du uns immer noch dienst. Und ich danke dir, dass wir irgendwie eine Bibel haben, wo wir drin lesen können, was du in deinem Leben vollzogen hast auf dieser Welt, was du auf dieser Welt gemacht hast, zu wem du hingegangen bist, was du zu Menschen gesagt hast. Danke, Jesus, dass das irgendwie notiert worden ist und dass das für uns irgendwie aufbewahrt worden ist, dass wir wie so eine PowerPoint von deinem Leben haben und einfach uns mit dir freuen können, mit dir lernen können, mit dir lachen können und mit dir weinen können, ja. Und ich wünsche mir für jeden Einzelnen hier im Raum, dass Weihnachten wirklich im Herzen stattfinden kann und nicht im Stollen, im Schwibbogen, im Festessen, Herr. Ich bitte dich, dass du das Herz aufschließt und dass wir alle, wie wir hier sitzen, ein Weihnachtsfest haben, was uns bereichert und was uns begeistert, weil du der Jubilar bist und weil du uns begeisterst, Herr. Hab viel Dank dafür. Amen.